herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Wir in Gelsenkirchen, in dem ich insbesondere mit Menschen spreche, die sich in und für Gelsenkirchen in der Politik einsetzen. Ich möchte wissen, wer die Menschen sind, was sie tun, wie sie dazu gekommen sind und was sie antreibt. Und im besten Fall erfahren wir wieder bislang unausgesprochene Hintergrundinformationen. Mein Name ist Christoph Großheim und heute unterhalte ich mich mit der stellvertretenden Vorsitzenden der Jusos in Gelsenkirchen, Annalena Kahl. Herzlich willkommen.
Hallo Christoph.
Du bist, wie ich weiß, aufmerksame Hörerin unseres Podcast-Kanals und weißt deswegen schon, dass ich am Anfang immer mit meinem Parteifreunde- und Freundinnenbuch um die Ecke komme. Und das habe ich natürlich auch heute mitgebracht. Trägst du dich darin ein?
Selbstverständlich gerne.
Das freut mich sehr. Fangen wir mal ganz unkompliziert an. Name.
Ich heiße Annalena Kahl.
Die Nachfrage nach dem zweiten Vornamen erübrigt sich. Gibt es denn einen dritten?
Nein.
Wirst du von allen Annalena genannt oder auch Anna oder nur Lena?
Manchmal werde ich Anna genannt, aber weil ich so oft Annalena genannt werde, reagiere ich gar nicht bei Anna meistens.
Okay. Alter?
Ich bin 24 Jahre alt.
Ich wohne in
Gelsenkirchen.
Meine Hobbys?
Ich reise gerne, ich lese gerne und ich gehe tatsächlich unheimlich gerne aufs Obstfeld, egal was es ist eigentlich.
Ich hätte jetzt alles drauf gesetzt, dass es weiterläuft, ich gehe gerne feiern.
Stimmt, eigentlich mit 24.
Aufs Obstfeld, um was zu tun?
Nee, das hat so angefangen, dass ich, als ich mit meiner Schwester in den USA war, konnte man Nektarinen pflücken. Und frische, warme Nektarinen vom Baum pflücken, das war schon irgendwie eine krasse Erfahrung. Und seitdem machen wir das eigentlich immer so zur Tradition, wir beide.
Aber ihr fahrt nicht jedes Mal bis nach
Amerika. Nein, das wäre auch klimatechnisch.
Okay, gibt es ein favorisiertes Obst und Feld?
Ja, Blaubeeren pflücken in Bottrop-Kicheln.
Blaubeeren pflücken in Bottrop. Okay, das Erste, was du gesagt hast, war Reisen. Hast schon angedeutet, Amerika. Hast du die ganze Welt schon gesehen?
Nee, noch nicht. Australien fehlt mir auf jeden Fall noch und Südamerika.
Ich finde, das ist schon eine recht gute Bilanz. Hast du auch so Work-and-Travel-Sachen gemacht und so? Ist das alles nach der Schule passiert oder schon immer auch mit der Familie und so?
Mit der Familie tatsächlich ganz wenig. Eigentlich hat meine Familie immer nur Urlaub in Deutschland, so schön die klassischen Nordseeinseln einmal alle und Spreewald und so. Aber dann mit 15 bin ich in die USA geflogen für ein Jahr und habe so ein Auslandsjahr gemacht.
Mit 15?
Mit 15, ja.
Das ist nicht schlecht.
Ja, also ich bin ein paar Wochen später dann 16 geworden, aber das war mein großer Traum und dann musste es losgehen.
Alleine darüber könnten wir eine Stunde sprechen, aber wie, was genau hast du da gemacht? Was war das Beeindruckendste?
Ich war quasi ein Jahr Schülerin dann im Austausch und habe dann da in zwei verschiedenen Gastfamilien gelebt und habe auch Freunde kennengelernt, mit denen ich bis heute noch befreundet bin und immer mal wieder zurückfahre. Meine Gastoma, die hatte quasi eine deutsche Geschichte, einen deutschen Hintergrund. Und mit der habe ich mich dann auch hier in Berlin getroffen. Die hat ihre Familie mitgebracht, ich habe meine mitgebracht und so sind wir dann wieder zusammengekommen und so. Allein der Austausch miteinander, die Kulturen, die Sprache und so, das ist schon sehr beeindruckend gewesen.
Mit 15 kann man zum einen noch nicht so perfekt Englisch wahrscheinlich, also das normale Schulenglisch. Und zum anderen ist man halt auch echt jung. Hast du nicht furchtbar Angst gehabt?
Ich glaube, ich habe gar nicht so viel drüber nachgedacht, was mir alles passieren könnte, sondern eher die ganzen, ich wollte es einfach wirklich einmal erleben und wirklich jede Minute aufsaugen quasi, die ich dann da sein kann und diese Erfahrung machen. Und ja, es ist auch ganz viel passiert, ganz viel aufregende Sachen.
Erzähl uns eine aufregende Geschichte, eine kleine Anekdote.
Ich war in Oregon, das liegt über Kalifornien und unter da, wo Twilight gedreht wird. Und so sieht es dann auch so ein bisschen aus und da gibt es auch ganz, ganz tierisch hohe Berge, also die Rocky Mountains, die gehen da quasi noch mit rein und dann sind wir halt nachts auch auf den Mount Hood, das ist da so der Vulkan quasi und dann sind wir da hochgefahren nachts und haben dann da Lagerfeuer gemacht und geschlafen und das war schon beeindruckend einfach.
Erinnerungen, die fürs Leben bleiben, ne?
Ja.
Hast du Amerika so auch komplett dir angeguckt? Bist du da noch viel rumgereist?
Auf meiner Seite quasi schon, also an der Westküste, ganz viele Roadtrips gemacht mit dem Auto dadurch und natürlich auch New York, weil wir da gelandet sind und dann haben wir da ein paar Tage verbracht und da bin ich auch 2-3 Mal schon gewesen jetzt, aber dazwischen fehlt mir noch einiges.
Du warst da dann in der Schule ein ganzes Jahr?
Genau, ja.
Was war der größte Unterschied zu der Schule hier?
Die sind wirklich so, so klischeehaft, wie man das so kennt aus den Filmen. Also sowas wie Sportvereine oder sowas gibt es gar nicht in den USA. Das ist wirklich alles an die Schule gebunden mit dem Footballtraining. Wir waren natürlich dann im Dance-Team, so die Mädels. Und dann bei den Footballspielen haben wir immer mitgemacht in der Halbzeit und so und sind aufgetreten. Und da ist das aber wirklich sehr, sehr streng. Also sobald...
Entschuldigung, du warst eine amerikanische Cheerleaderin?
Kann man so sagen, ja.
Okay.
Auf Probe für ein Jahr.
Cool.
Genau, und da ist das halt so, dass dein Schulleben halt total deine Freizeit auch bestimmt. Also bist du irgendwie, ja, verfolgst du das jetzt in der Schule nicht alles ganz so konsequent, dann bist du auch gleich direkt im Footballteam raus, dann fällt dein Status auch so, dann bist du nicht mehr in den Freundesgruppen drin und so. Das ist schon sehr, sehr kontrolliert da alles in der Gesellschaft.
Findest du das besser oder schlechter als hier?
Ich finde es hier eigentlich besser, weil man hier auch viel schneller als erwachsener Mensch gesehen wird. Also dadurch, dass wir uns hier mit Bus und Bahn alle sehr frei bewegen können, ist das hier sehr, sehr viel offener. Hier wird einem sehr viel mehr vertraut, einfach dadurch, dass man auch mit 18 schon volljährig ist. Gilt man halt schon, also mit 16 darf man schon feiern gehen, sage ich mal. Und darf man schon seine Entscheidungen auch selbst treffen, sehr viel mehr, als das jetzt in den USA ist. Da ist eher so die ganze Zeit behütet, kleines Dorf und dann gehen alle ins College und rasten aus und genießen dann auf einmal das, was wir hier schon alle hatten.
Okay, warst du auf einem Abschlussball?
Ja, auf jeden Fall.
Und war es so, wie man es aus den Fernsehserien kennt?
Es war 100% genauso.
Okay, du hast gerade noch gesagt, du liest gerne. Was liest du?
Früher habe ich auch ganz viel Krimis mal gelesen, aber mittlerweile ist es wirklich so ganz harmlose, schöne Bücher, wo man am Anfang weiß, wie es am Ende ausgeht.
Groschenromane?
Kann man so sagen, glaube ich, ja.
Lieblingsfarbe?
Blau.
Gibt es dafür eine Erklärung? Viele konnten ihre Lieblingsfarbe erläutern.
Es war ganz, ganz lange rot, aber ich habe das Gefühl, rot ist viel zu klischeebehaftet.
Ich hätte auch fragen können, Lieblingsfarbe außer rot.
Ja.
Hast du einen Lieblingskünstler oder eine Lieblingskünstlerin?
Da hatte ich schon Angst, die Frage vor dir zu beantworten, weil du so viel Musik hörst und ich gar nicht so viel Musik. Aber wenn, glaube ich, so nach 12 Uhr bei meiner Cousine auf dem Dorf so unter freiem Himmel pur gespielt wird, da steigt mein Herz schon sehr auf.
Pur Texte eignen sich ja unglaublich gut zum Mitsingen.
Ja.
Und ich kann das sehr gut nachvollziehen.
Sehr gut.
Und zum Feiern ja auch.
Also. Ja, und ich gehe ja auch, obwohl es nicht eins meiner größten Hobbys ist, gerne immer feiern.
Hier in Gelsenkirchen oder auf dem Dorf, nach dem Obstfeld abgrasen?
Ganz ehrlich, Dorfpartys unter freiem Himmel mit Feuerwehrkapelle können schon richtig was. Aber sonst gerne auch einfach die normale Disco.
Okay, ich bin ein Fan von.
Jetzt sagen alle Schalke 04 eigentlich, bin ich auch großer Fan von, aber Herbert Grönemeyer auf jeden Fall ist für mich eine Legende.
Hast du ein besonderes Erlebnis oder einen besonderen Bezug dazu oder ist das einfach die Musik, die dir immer gefallen hat oder die Schauspielerei? Oder?
Nee, ich glaube, das kommt von den NRW-Jusos tatsächlich. Da wird immer auf den Partys auch viel gesungen und dann spielen wir auch eigentlich immer Bochum von Herbert Grönemeyer und dann irgendwie ganz viele Leute im Kreis liegen sich in den Armen und aus allen Hälsen herausströmt. Das ist schon wirklich dann immer so ein, ja, da weiß ich wieder, ich bin zu Hause.
Ich habe noch zwei Fragen in meinem Buch hier. Was ich mag, ist die erste.
Menschen ist, glaube ich, die Antwort darauf. Ich habe wirklich Spaß daran, Menschen zu treffen, ihre Geschichten anzuhören, was sie bewegt, was sie machen in ihrem Leben. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, um Politik zu machen.
Was ich nicht mag.
Früher hätte man jetzt gesagt Spinat oder sowas in meinem Freundebuch.
Das wäre auch heute noch vollkommen in Ordnung.
Dann nehme ich das.
Spinat.
Ja.
Okay. Ja, vielen Dank. Dann lass uns so ein bisschen mal gucken, an deinem Lebenslauf entlang schreiten. Was war denn das allererste politische oder historische Ereignis, das du selber bewusst wahrgenommen hast?
Also manchmal hat man ja das Gefühl, man hat Sachen erlebt, weil so viele Leute einem schon so viel davon erzählt haben. Deswegen kann ich mich an mehr erinnern, aber ich glaube, meine eigenen Erinnerungen habe ich wirklich, als ich dann in den USA war und Obama gewählt wurde 2012.
War das der Yes We Can Wahlkampf?
Genau, wo er das erste Mal Präsident wurde.
Hat es dich mitgerissen?
Ja.
Hättest du ihn auch gewählt?
Wenn ich könnte, ja.
So eine Rede live erlebt?
Live leider nicht, aber so in der Gastfamilie hat man das dann abends natürlich verfolgt, die Wahl im Fernsehen und hat sich dann auch gefreut dementsprechend.
Ist der Wahlkampf in Amerika spürbar anders als hier?
Davon habe ich jetzt gar nicht so viel mitbekommen. Die machen natürlich irgendwie mehr Haus-zu-Haus-Wahlkampf und das ist viel intensiver. Aber das war jetzt so eine Kleinstadt und da war es jetzt gar nicht mal so viel.
Du bist in Gelsenkirchen zur Schule gegangen.
Richtig, auf dem Ricardo-Hoch-Gymnasium.
Hast Abitur gemacht?
Richtig.
Warst du Klassensprecherin oder Schülersprecherin oder so?
Nein, dafür war ich nie die Coolste in der Klasse.
Es ist tragisch, dass das nach Coolheit gewählt wird und es ist tragisch, dass du nicht die Coolste warst. Es tut mir leid. Hast du dich denn irgendwie schon politisch engagiert oder interessiert in der Schülerzeit?
Ja, ich habe ganz viel früher noch mit meinen Geschwistern gemacht, habe Kinderzirkus Pusteblume viel gemacht und dann auch
im Kinderzirkus,
vom DGB-Haus.
Kinderzirkus Pusteblume, okay.
Ja, habe da viel Akrobatik gemacht und so die Kurse und dann hat man auch den Kleineren immer geholfen und hat die da so ein bisschen angenähert.
Dann hast du Abitur gemacht?
2015.
Dann bist du zu den Jusos gekommen?
Genau, nach dem Abitur.
Wie kam es dazu?
Meine Schwester war mit einer der Jusos befreundet und dann passiert das so ein bisschen automatisch. Genau, ich habe auch Politik studiert dann und habe gesagt, ich möchte mich aber auch selber engagieren und möchte das wirklich erfahren und hautnah erleben. Und dann habe ich überlegt, wo ich mich engagieren kann in Gelsenkirchen und dann war das so der Ort oder die Bezugsperson, die man da schon hatte.
Weißt du noch, was das Erste war, worüber ihr diskutiert habt oder was ihr anstoßend verändern wolltet?
Ich glaube, das Laut-gegen-Rechts-Konzert ist etwas, wo ich dann sehr eingebunden war, das, was die Falken immer machen, was ja auch schon sehr, sehr politisch ist, aber trotzdem halt noch viele junge Menschen, glaube ich, so einfach erreicht auch.
Und dann hat es nicht lange gedauert, dann bist du zur stellvertretenden Vorsitzenden gewählt worden. Wie ist es dazu gekommen?
Ich war schon immer ein Mensch, der in das, was ich gemacht habe, sehr viel investiert habe, sehr viel eingebracht habe. Und 2018 habe ich dann mein Studium beendet. Ich habe das erste Jahr in Münster studiert und das zweite und dritte Jahr in den Niederlanden, in Enschede.
Natürlich.
Und habe dann überlegt, okay, wo gehst du jetzt hin in die Welt? Was war so ein bisschen die offene Frage, die blieb. Und dann habe ich mir überlegt, naja, du möchtest eigentlich zurück an den Ort, wo der dir schon selbst ganz viel bedeutet als Stadt, wo dir die Menschen was bedeuten, wo deine Freunde sind, wo Menschen sind, die du bewegen möchtest, die du begeistern willst irgendwie mit dem Ort selbst. Und dann war für mich klar, ich möchte zurück nach Gelsenkirchen, zurück ins Ruhrgebiet, nach NRW. Und dann war für mich auch klar, ich möchte mehr Verantwortung bei den Jusos übernehmen in meiner Freizeit. Und dann kam es dazu.
Du hast also in Amerika gelebt und in den Niederlanden gelebt und dich trotzdem für Gelsenkirchen entschieden.
Ja.
Das finde ich schon mal eine gute Wahl. Was hast du studiert?
Jetzt klingt es dröge, aber ich habe Politik und Verwaltung studiert.
Das klingt so dröge erstmal nicht. Vielleicht kannst du kurz beschreiben, was hat man von einem Politikstudium oder von einem Verwaltungsstudium?
Ja, also es war echt spannend, weil in den Niederlanden ganz viel mit Projekten gearbeitet wurde. Das heißt, wir haben uns Dinge ganz oft ganz konkret angeguckt und haben dann verschiedene Projekte durchgeführt immer und haben dann auch mal ein Projekt über Gelsenkirchen zum Beispiel gemacht.
Worum ging es bei dem Projekt in Gelsenkirchen?
Es ging tatsächlich um das Bäderkonzept.
Ach, das ist verrückt.
Ja.
Hilft dir das in deiner aktiven politischen Arbeit weiter oder ist das eine andere Ebene?
Ein bisschen schon. Es hilft mir auf jeden Fall in meinem Job weiter, da ganz viel. Aber ich glaube, Politik und gerade Kommunalpolitik passiert auch noch ganz viel vor Ort. Und hier geht es ganz viel darum, ob man mit Menschen zusammenarbeiten kann, ob man Ideen hat, ob man Ideen durchsetzen kann, ob man engagiert ist. Ganz oft hört man so oder hat man das Gefühl, wenn man etwas will, dann muss man sich dahinter klemmen und dann kann man das auch durchsetzen, aber man muss sich schon dahinter klemmen. Also es wird nicht für einen selbst gemacht. Wenn man eine Idee hat, kann man die jetzt nicht einfach in den Raum schmeißen und andere machen dann schon. Und ich glaube, das lernt man auch in so einem Studium nicht, sondern da kommt es wirklich darauf an, welche Persönlichkeit man hat.
Du kandidierst für den Rat der Stadt bei den jetzigen Kommunalwahlen. Hast du ein bisschen Schiss?
Ja. Das ist ja, wenn man sich so die meisten anhört, dann erzählen die auch, so wie die am Anfang ganz aufgeregt waren, aber mittlerweile sind die alle ja schon super erfahren und machen das schon wirklich sehr, sehr gut und sehr, sehr ruhig auch und können das alles schon. Und ich war ja jetzt auch vorher noch nicht im Rat der Stadt oder sowas, sondern ich komme jetzt wirklich ganz neu rein und da überwiegt schon die Aufregung. Und wenn ich jetzt bei Karin Welge immer sehe, wie wenig Tage es wirklich nur noch sind, dann steigt auch die Aufregung schon ganz deutlich.
Worauf freust du dich am meisten, wenn es klappt?
Auf die Arbeit mit ganz vielen jungen Menschen zusammen für die Stadt. Also ich glaube, wir haben ein ganz großartiges Team an Menschen, die diese Stadt wirklich bewegen wollen, die sie wirklich nach vorne bringen wollen und die so viele Ideen haben für Gelsenkirchen. Und darauf freue ich mich am meisten, das mit denen zusammen zu machen und sich zu treffen, Ideen auszutauschen, begeistert zu sein, für die Stadt zu kämpfen, neugierig zu sein und gucken, was kommt.
Was ich gerade so ein bisschen übergangen bin, ist, dass du bei der Fraktion in Düsseldorf einen Job als Referentin für Schulsport und Jugendhilfe inne hast. Wenn du in Amerika in der Schule warst und zum Beispiel auch in den Niederlanden studiert hast, aber also natürlich auch in Deutschland in der Schule warst, jetzt Referentin für Schulpolitik bist, ist das dann auch ein Thema, wo du dich besonders zu Hause fühlst und wo du Verbesserungsvorschläge hast?
Ja, auf jeden Fall. Das ist vor allem ein Thema, da meine Schulzeit ja jetzt auch noch nicht so lange zurückliegt, was mich ganz doll bewegt, was mich selbst sehr ergreift und wo ich sehe, dass je nachdem, welche Chancen Menschen hatten im Leben, sich zu verwirklichen, dass das ganz stark davon abhängt, wie sie gefördert worden sind oder dann auch nicht. Und da sehe ich ein ganz, ganz großes Potenzial für Menschen, je nach, ob sie Bildung bekommen. Nicht immer die klassische Schulbildung, aber einfach auch, wie sie aufgefangen werden, wie sie aufgenommen werden, ob ihre Interessen ernst genommen werden, ob sie sich verwirklichen können, ob sie Spaß daran haben, was zu lernen, was Neues.
Jetzt haben wir die Kurve zum Glück noch gekriegt, um das auch noch einzubauen. Du hast aber gerade gesagt, du hast gehört, wie die anderen etablierteren Kommunalpolitiker von ihren ersten Anfangstagen sprechen. Stehst du mit Etablierteren in Kontakt und hast du vielleicht sowas wie politische Ziehväter? Also der Begriff ist, glaube ich, politischer Ziehvater. Das ist vielleicht, sind es auch Ziehmütter, das Zieheltern, ich weiß nicht. Hast du da irgendwie Vorbilder oder jemanden, an den du dich orientieren kannst hier in der lokalen Politik?
Also auf jeden Fall die Gruppe an Jusos und jungen Menschen, die jetzt schon im Rat der Stadt sitzt, ist, glaube ich, eine ganz große Hilfe, weil man auch einfach mal so sich treffen kann und einfach mal reden kann, ganz locker, die einen auch ernst nehmen, aber auch wissen, wie es war, weil es noch nicht so lange her ist und da einem auch noch ganz viel helfen können. Wir hatten ja auch das kommunalpolitische Planspiel quasi, das Nachwuchsförderungsprogramm, was uns halt alle schon mal daran gewöhnt hat, wie es sein könnte.
Da hat die Partei tatsächlich vorausschauend gedacht und gearbeitet, ne? Und den Nachwuchs stark gemacht. Davon hast du also direkt auch profitiert, was dabei.
Ja.
Fühlst du dich von den Etablierteren, nicht nur deiner eigenen Partei, ernst genommen? Oder hast du schon das Gefühl, dass die sagen, naja, komm du erstmal in unser Alter oder mach erstmal die Erfahrung oder so, oder?
Nee, ich habe eigentlich die Erfahrung, dass ich schon ernst genommen werde und auch unterstützt werde. Also ganz oft, wenn ich dann mal frage, was gab es denn für Ideen oder was hattet ihr denn in eurem Wahlkampf, ist jetzt natürlich ein paar Jährchen dann her. Auch der letzte ist ja schon was her und die Welt ist bestimmt nicht mehr die gleiche. Aber es ist trotzdem noch ganz interessant zu sehen, was vielleicht damals geklappt hat, was gut war, welche Ideen die Leute haben. Sie sind ja auch teilweise schon jahrelang in ihren Stadtteilen aktiv, welche Menschen man kennen muss. Und da werde ich schon sehr gut auch unterstützt.
Du bist offenkundig das junge, frische Gesicht der Gelsenkirchener SPD. Ist dir das unangenehm oder ist das eine Ehre?
Ich glaube, das ist auf jeden Fall eine Ehre, dass mich auch die Partei, wobei ich jetzt gar nicht so lange dabei bin, schon so unterstützt und dass ich auch auf meinem Weg immer unterstützt wurde. Das ist schon was ganz Tolles.
Wenn jetzt irgendwo da draußen Schülerinnen und Schüler sind, die so auf dein Wahlplakat gucken und denken, boah, ich wäre gern wie Annalena, ich würde auch gerne mich kommunalpolitisch engagieren. Welchen Tipp würdest du denn geben?
Ich würde sagen, glaubt an euch. Glaubt daran, dass ihr mutig genug seid, umzusetzen, was ihr bewegen wollt. Und dass man auf jeden Fall etwas bewegen kann und gestalten kann. Und dass man sich mit denen zusammentun soll, die auch Bock darauf haben. Dass man eine Gemeinschaft bildet, die Bock drauf hat, Dinge zu gestalten und zu verändern und dann als Team agiert. Und ich würde auf jeden Fall immer sagen, macht's einfach, probiert's aus und guckt, was euch gefällt und bleibt bei dem, was euch gefällt und lasst das, was euch nicht gefällt.
Und wenn die Annalena selber vor dem Wahlplakat steht, was denkt sie dann?
Oh Gott, was hast du dir gedacht? Aber auch ganz, ganz viel Mut und Entschlossenheit.
Wirst du seitdem öfter darauf angesprochen?
Tatsächlich noch nicht, nee. Meine Mama wurde beim Flyern einmal angesprochen, dass man sie kennt.
Ja, früher war es dann noch, das ist die Tochter von und irgendwann wird es das doch die Mutter von. Dann hast du es geschafft. Ich habe so ein Problem mit dem nächsten Thema, das ich ansprechen will, weil ich offenkundig nicht auf die Idee gekommen wäre, meine bisherigen oft männlichen Gesprächspartner zu fragen, wie ihre Rolle als Mann in der Partei ist und wie sie sich als Mann wahrgenommen fühlen und ob sie es da irgendwie schwerer haben. Trotzdem glaube ich, dass die Frage berechtigt ist und möchte einfach wissen, hast du das Gefühl, dass es für dich manchmal schwerer ist, weil du als Frau in die Politik gehst oder vielleicht sogar nicht nur in der Politik, sondern generell?
Also erstmal danke für die Frage. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema, was man auf jeden Fall auch immer ansprechen muss und auf dem Schirm haben muss, weil ich glaube, es ist ganz unterschwellig. Also ich glaube, kein Mensch würde einem ins Gesicht sagen, ja, du bist ja eine Frau. Aber ich glaube, dass es schon oft Entscheidungen auch beeinflusst. Und ich glaube, schon allein diese Altersfrage, wenn man da auch so dran denkt, so naja, mit Anfang 20 geht die jetzt in den Rat. Oder ja, mittlerweile bin ich ja schon fast Mitte 20. Da wird, glaube ich, schon oft nochmal geguckt, so naja, aber die will ja auch irgendwie, die muss ja auch Kinder kriegen oder Familie großziehen und so. Und wie schafft die das denn alles? Und ihr Partner oder Partnerin oder was auch immer, kann ja auch nicht alles übernehmen und so. Und oft hat man einfach noch dieses gesellschaftliche Bild, dass die Frau zieht sich zurück, macht Familie, Haushalt und kann sich dann halt nicht so engagieren. Da wird dann schon so ein bisschen mit gerechnet. Und es wird einfach anders drauf geguckt. Ich glaube, ganz viele Charakteristiken in der Politik werden bei Männern auch ganz anders gesehen als bei Frauen. Wenn man selbstbewusst ist, dann ist das bei Männern eher positiv. Bei Frauen ist das eher dann ein bisschen negativer gesehen.
Das heißt, das Thema selbst zu besprechen, findest du richtig? Nervt es dich denn trotzdem manchmal?
Nee, eigentlich nicht. Ich finde, wir haben da noch nicht genug drüber gesprochen. Und das muss noch viel präsenter sein. Und auch Männer müssen darüber sprechen. Und deswegen ja, finde ich das immer noch ein wichtiges Thema.
Wer sind denn in deiner Wahrnehmung die Frauen, die am meisten für so ein neues, vielleicht noch nicht ganz ausgereiftes Bild der gleichberechtigten Frau beigetragen haben?
Ganz aktuell finde ich, dass Saskia Esken halt einen super guten Job macht als Parteivorsitzende. Und ich finde auch, dass das auch ein sehr, sehr schönes Symbol war, eine Doppelspitze zu wählen. Und das Erste, was sie bei den NRW-Jusos sagte, war, naja, ich habe jetzt halt auch meinem Mann eine Chance gegeben. Oder ich freue mich, dass ich, sie hat gesagt, ich freue mich, dass ich einem Mann die Chance geben konnte. Und das fand ich halt schon sehr, sehr cool und auch die richtige Art, wie man damit umgehen muss.
Wenn man über Frauen in Spitzenpositionen redet, wird immer Angela Merkel bemüht. Mal über die politischen Aspekte und Meinungen und so weiter vollkommen hinweggesehen. Ist das eine Person, die in deiner Meinung dazu beigetragen hat, die Frauen zu stärken?
Ja, ich glaube auf jeden Fall. Es ist ein sehr, sehr starkes Symbol. Ich glaube auch gerade auf internationaler Bühne ist es ein sehr, sehr starkes Symbol. Wenn dann das meistens einfach Männerrunden sind und sie ist dann als Frau auch vertreten, gerade von so einem Land wie Deutschland, was sie politisch repräsentiert. Ich wurde auch tatsächlich im Ausland sehr, sehr oft darauf angesprochen. Also gerade in den USA, da kennt man Merkel wirklich, alle kennen sie fast. Ich glaube, es ist noch nicht genug und ich glaube, manchmal denkt man sich vielleicht, naja, dieses Land hat ja jetzt eine Kanzlerin, dann reicht das ja auch und die war ja auch ziemlich lange dabei. Dann haben wir jetzt schon alles erreicht und ich glaube, da muss man dann nochmal ganz intensiv nachbohren und sagen, nee, wir sind noch lange denn nicht da angekommen, wo wir hinwollen.
Hat die Kandidatur von Karin Welge als Oberbürgermeisterin in Gelsenkirchen für dich ähnliche Bedeutung oder ist das anders gelagert?
Nee, das ist schon mir auch sehr, sehr wichtig. Also ich finde auch, vor allem, weil es hier um eine Spitzenposition geht, dass man deutlich zeigen muss, dass Frauen auch Spitzenämter bekleiden können und müssen und dürfen.
In Ordnung. Ich habe dich vorhin schon nach deinem Tipp für die nachrückende Generation gefragt. Und bevor wir so langsam zum Ende kommen, würde ich dich gerne nach einem Ratschlag für die ältere Generation fragen.
Lasst euch auf uns ein. Hört zu, was uns bewegt. Nehmt uns ernst. Und ich glaube, wir können voneinander beide sehr viel lernen. Und in einem aufgeschlossenen Gespräch miteinander kann man eine ganz gute Zukunft gestalten, denn es geht um die Zukunft und um die nächsten Jahre.
Das wäre schon ein schönes Schlusswort gewesen. Ich möchte mich sehr bei dir bedanken für dieses freundliche Gespräch und würde dir das Mikrofon überlassen zur Beantwortung der letzten Frage. Und von dir würde ich gerne wissen, gerne auch mit einer kleinen Erläuterung, warum du das gewählt hast, welches dein Lieblingszitat ist.
Ich glaube, und das kommt wieder auf den Anfang zurück, mein Lieblingszitat ist von Obama, Yes, we can, weil er mich politisch sehr geprägt hat und weil ich einfach glaube, ja, wir können verändern. Wir können als junge Generation unsere Zukunft selbst gestalten, wir können uns engagieren und das sollten wir auch machen und das müssen wir machen. Es ist nichts in Stein gemeißelt. Wir können etwas bewegen und wir können an uns glauben.